Zurück bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Ja, Gazette 69. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hallo, grüß dich Björn. Schön, dass wir zwei uns wieder zusammengefunden haben. Ich war ja jetzt ein bisschen in der Côte d'Azur. Das klingt so unfassbar asozial dekadent im Urlaub. Und im Grunde genommen war es das auch, aber egal.
Also ich glaube, selbst wenn ich in die Eifel fahren würde, käme ich mir irgendwie im Moment ziemlich dekadent vor, weil ich war ja jetzt so lange nicht mehr in Urlaub. Mhm. Und aktuell war der ja jetzt alle in Urlaub. Und ja. Das hat ja den Vorteil, dass ihr jetzt alle total entspannt seid. Und
das sagst du.
Weiter, ja, ich werde es herausfinden. Ja. Wir hier weiter vorproduzieren können und produzieren und machen und tun.
Ich bin tatsächlich entspannt und habe mich wie Bolle schon seit 3 Tagen oder 2 Tagen, seit ich wieder in Deutschland bin, gefreut auf die heutige Aufnahme.
Ja, genau. Die heutige Aufnahme steht nicht 100% im Zeichen eines Labels, aber sehr dominierend. Wir hatten ja beim letzten Mal eine Cinestrange-Gazette sozusagen. Und bei dieser Gazette liegt der Fokus auf Wicked Vision, denn Wicked Vision hat uns hier 3 Filme gesponsort. Und da wir beide diese 3 Filme jeweils kennen, ja, wollen wir versuchen, uns heute auf diese 3 Filme zu konzentrieren. Und ich glaube, du hast auch nochmal Separates aus Frankreich mitgebracht. Wäre ja passend.
Genau. Ich habe nochmal so einen Nachzügler, den packen wir am Ende der Episode hinten ran. Wir wollen uns jetzt erstmal auf die 3 Wicked Vision Filme fokussieren. Vielleicht eine kurze Info meinerseits vorab. Ich kann nicht zur Qualität der Wicked-Scheiben sagen, wobei die eigentlich immer geil ist, weil ich eben nicht die Wicked Blu-rays gesehen habe, sondern die Filme unabhängig davon auf anderen Scheiben gesichtet habe. Und das auch schon vor einiger Zeit. Ich habe teilweise Importe. Der eine oder andere, der uns zuhört, weiß ja, ich importiere relativ viel. Ne? Den Film, den wir gleich besprechen, The Dungeon Master, habe ich die Arrow Import. Ich vermute, das ist das gleiche Master. Von daher, verzeiht mir, wenn ich vielleicht die eine oder andere Gedächtnislücke habe, was den Inhalt betrifft.
Also zu der Qualität kann ich schon mal sagen, und das betrifft wirklich alle 3 Titel, die ist wirklich richtig, richtig gut. Bei dem dritten Titel, der mir leider nicht so gefallen hat, mehr dazu gleich, ist die Qualität so überragend und der Film so unterragend, dass das schon echt, ist schon irgendwie so ein Keil, der da reingetrieben wird, könnte man fast sagen. Aber dazu dann gleich. Ja, Herrscher der Hölle, The Dungeon Master, USA 1984, Regie David Allen, Charles Band, Jean-Carl Büchler. Sagt man eigentlich Büchler, Buckler? Ich weiß es nicht.
Ich glaube,
da stolpern alle immer drüber. Michael Karp, Peter Manoogian, Ted Nicolau, Steve Stafford und Rosemary Turco. Ja, das ist direkt hier ein ganzer Blumenstrauß an Regisseuren. Und das Ganze macht auch Sinn, warum das so viele sind. Aber dazu dann nach der Inhaltsangabe mehr. Der Computerspezialist Paul und seine Freundin Gwen werden von Mestema, dem Teufel höchstpersönlich, in die Hölle geholt. Mestema langweilt sich und erklärt Paul, was Sache ist. Entweder er gewinnt die Aufgaben, die vor ihm liegen, oder die Seelen der beiden Sterblichen gehen in die Hände des Herrschers der Hölle. Paul hat gar keine Wahl und wird auf der Stelle in sein erstes Abenteuer geschickt. Ja, Herrscher der Hölle stammt aus der Anfangszeit von Charles Band Produktionsschmiede Empire International Pictures. Da gehen natürlich direkt irgendwie so Tore in einem auf. Da hat man irgendwie Sachen wie Reanimator im Kopf, From Beyond. Das sind alles so Sachen, das sind die wirklich auch herausragenden Produktionen. Und unter Empire haben wir natürlich dann auch viele kleine Produktionen, die aber allesamt für das geringe Budget, was diese Produktionen hatten, doch alle sehr liebevoll gestaltet sind. Und Herrscher der Hölle ist da absolut keine Ausnahme.
Ja, aber nichtsdestotrotz verströmen die Filme immer so einen schönen, gewissen 80er-Jahre-Atmosphäre. Man kann ja über die ganzen Charles Band Produktionen sagen, was man will. Aber eins darf man denen niemals oder ganz, ganz selten unterstellen. Die sind immer richtig, also im Vergleich Budget und das, was man nachher bekommt, immer unfassbar hübsche Filme, finde ich.
Mhm, absolut. Und die haben ja auch, also vor allem dann später unter Full Moon, auch immer einen sehr stark Wiedererkennungswert. Ja. Das ist bei Empire noch so ein bisschen unterschiedlich, weil da halt dann auch oft irgendwie der Regisseur irgendwie dominierend ist. Ne? Also jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt diesen Herrscher der Hölle direkt mit einem Reanimator vergleichen würde, dann würde man natürlich irgendwie, dann würde das sehr hinken. Hm. Und das wäre jetzt bei Full Moon irgendwie, glaube ich, sehr schnell ersichtlicher. Ne? Dann ist irgendwie, ich sag mal, ein Subspecies, da erkennt man dann Dinge drin, die man auch vielleicht bei Puppet Master erkennen würde.
Ted Nicola, ne? Stil. Auch hier
genau,
mit dabei.
Ja. Genau, ne? Genau, Ted und Nicola. Genau, wir können ja gleich mal auf die einzelnen Leute hier eingehen. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Film, in dem ein Monster erwarten, Dämonen, Zwerge, ein Serienmörder, Zombies, wir haben einen Stop-Motion-Steinriesen, wir haben sogar bunte Zeichentrickdrachen, die über das Bild gemalt wurden. Also wir haben wirklich sehr viele unterschiedliche Stilmittel auch. Ne? Wir haben diese typischen Lasereffekte, die man aus der Zeit kennt, Nebel, Energiekristalle, Wälder, Wiesen, Berge, Höhlen. Also dieser Film ist wirklich ein kompletter Blumenstrauß an Elementen, die danach auch im Grunde im Rahmen von Empire und Full Moon einen immer weiter begleiten. Und hier, und das ist jetzt erstmal der größte Kritikpunkt, den ich hier habe, es ist natürlich alles sehr überladen. Also man bekommt hier quasi so ein Abenteuer nach dem anderen, was unser Paul hier erleben muss, serviert. Das geht auch quasi so nahtlos über. Also wir haben immer so Zwischenparts in der Hölle, dann wird irgendwie geredet und tralala quasi so. Und dann geht es in die nächste Welt. Und ja, jede Welt ist dann von einem anderen Regisseur inszeniert.
Ja, aber ich finde, das trägt den Film tatsächlich ein Stück weit, nämlich der pure Spaß in der eigenen Absurdität. Mhm. Also wir haben ja, ne, natürlich haben wir ja keine tiefen Charakterstudien oder irgendwelche philosophischen Untertöne, sondern reine unterhaltsame Genrekost. Und das finde ich tatsächlich wirklich gut, besonders diese verschiedenen Prüfungen, ne? Von dem Kampf gegen diese animierten Statuen bis hin eben nachher zu dieser Verfolgungsjagd mit dem Cyborg. Das bietet eben, wie ich finde, ein ziemlich großes Spektrum unterschiedlichen auch Fantasy-Elementen und hat so eine verschwommene Grenze zwischen Sci-Fi, Horror, Abenteuer. Und das fand ich tatsächlich bei The Dungeon Master sehr, sehr reizvoll.
Genau, du hast auf jeden Fall nie das Gefühl, dass du irgendwie auf der Stelle trittst oder dass du jetzt denkst, ach, das gab's ja eben schon, weil es ist wirklich immer wieder was Neues, was hier kommt. Das Ding ist halt nur, wir sind hier, glaube ich, gerade mal bei 80 Minuten oder so und dafür ist natürlich der Output schon ziemlich groß.
Ja, ja,
und das ist schon, also ich sag mal so, das ist so ein Film, der könnte auch rein theoretisch im Nachmittagsprogramm laufen. Der hat wenig Härten, wo man jetzt sagen würde, so, das wäre nichts für Kinder. Und so ist das Ganze so ein bisschen wie so ein Fantasy-Märchen für, ja, ich sag mal so ab 12, 13-Jährige.
Ja, so ein Teenager-Ding ist das.
Ja, so ein Teenager-Ding. Ja. Das ist hier wahrscheinlich gar nicht so aufgenommen worden damals. Ich weiß nicht, was der für eine FSK hatte. Aber heutzutage wäre das so, wahrscheinlich würde es heutzutage wieder keinen Teenager mehr interessieren. So, ne?
Ja,
aber das macht halt diesen Film irgendwie aus. Er tut nicht weh, ist wirklich schön gemacht. Er hat halt auch so diese schönen Studiokulissen. Das gefällt mir. Sehr schön ausgeleuchtet und alles. Und ich finde auch unser Mistthema wird von einem Richard Moll dargestellt. Der hat mir gar nichts gesagt und ich habe mal nachgeguckt. Ja, der hat mir auch danach nichts gesagt, nachdem ich nachgeguckt habe. Ebenso hat mir auch Jeffrey Byron als Paul und Leslie Wing als Gwen nichts gesagt. Und ich finde auch, die beiden sind jetzt nicht wirklich das größte Vergnügen. Also unsere Gwen, die steht eh fast nur angekettet an so einem Stein rum. Und Jeffrey ist halt so ein bisschen so ein Hämfling-Held. Der macht das auch eigentlich alles ganz gut, aber es ist halt wirklich so ein bisschen, sie haben mich so nicht erreicht als Figuren, ne?
Ja, Charaktere sind definitiv flach, aber das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches für die Zeit.
Nee. Und wir haben halt hier auch diese Heavy-Metal-Band Wasp, ja? die ist hier quasi als Heavy-Metal-Band Wasp dabei, das fand ich sehr schön. Wir haben Phil von der Caro, unseren Kleinwüchsigen, kennt man zum Beispiel auch aus Land of the Dead, ja? Aus vielen Filmen kennt man ihn. Also es ist so ein Film, bei dem man auf jeden Fall überall was entdecken kann und ja, das macht ihn auf keinen Fall langweilig. Ich hatte hier das Gefühl, so ein bisschen als hätte man so eine Tonne 80er-Jahre Actionfiguren ausgekippt.
Ja, genau.
Und man hätte quasi so einfach gefreestylt irgendwie sich so eine Handlung zurechtgesponnen.
Chaotische Kreativität, definitiv. Die Bad Wars, übrigens, die sind auf alle Zeiten in mein Hirn eingebrannt. Es gab nämlich in den späten, ja nee, es war frühe 90er wahrscheinlich sogar schon, ja, muss eigentlich später 80er, frühe 90er gewesen sein, diese Show auf MTV, Headbangers Ball mit Vanessa Warwick. Und da gab es mal so eine dreistündige Dokumentation, die Geschichte des Heavy Metals. Und da wurde Wasp vorgestellt und so vier Typen, ich glaube, es war aber gar nicht Wasp, weil die Musik von Wasp spielte, die dann irgendwie so geheadbanged haben und die Lockenman so im Kreis gedreht haben. Das fand ich als Teenager unfassbar faszinierend, aber das nur am Rande erwähnt.
Aber schön, dass du die Sendung Headbangers Ball erwähnst. Ich erinnere mich auch in meiner Jugend und die, ich glaube, die lief immer freitags oder irgendwie sowas. Und das war halt die Zeit, wo man MTV entdeckte. Und das war halt auch die Zeit, wo ich auch diese Musik gehört habe. Und war das nicht dann irgendwann so, dass es auch ein deutsches Format gab, was dann Doro Pesch gemacht hat? Also quasi so eine deutsch synchronisierte.
Es sei mir verziehen, ich habe Doro Pesch und die Musik, die sie macht, immer zu kotzen gefunden.
Ja gut, das mag ja sein, aber.
Und von daher kann es sein, dass dieses Format gab, aber ich habe es definitiv wegen ihr wahrscheinlich dann auch nicht gesehen. Aber es war bestimmt gut, aber nee, ich war so ein bisschen verschossen, Vanessa Warwick. Jetzt zurückblickend betrachtet, frage ich mich warum, aber auch das ist ein anderes Thema. Aber geile Show, Headbangers Ball. Ich habe vor kurzem noch mal irgendwie auf MTV irgendwie so ein paar alte Folgen gesehen, die wirklich, die hatten ja alles am Start. Die waren überall dabei, Donington Rock Festival und so. Und das war eine gute Show. Aber darum soll es ja gar nicht gehen.
Ja, aber das ist ja schön, dass so ein Film auch solche Erinnerungen aufbricht. Und das passt ja auch. Ich meine, mit 84 ist der Film natürlich auf jeden Fall in der Zeit entstanden, wo wir den beide auf jeden Fall irgendwie noch hätten wahrnehmen können. Also du etwas früher als ich. Mir ist er halt in der Videothek nicht über den Weg gelaufen. Und ich erinnere mich auch nicht daran, dass jetzt das Empire-Programm großartig im Fernsehen lief. Ne? Deshalb ist das so ein Film, hat er in der Horror-Ecke gestanden, hat er in der Fantasy-Science-Fiction-Ecke gestanden. Ich habe den dieses Jahr das erste Mal gesehen, jetzt vor ein paar Tagen. Und ja, ich hatte auf jeden Fall positive Gefühle. So.
Ich kann dir gar nicht sagen, wann ich das erste Mal gesehen habe. Ich gebe dir recht, das war nicht so das Videotheken-Ding. Zumindest wurde da nicht so angepriesen. Ich habe ihn dann später mal auf VHS, vielleicht auch sogar erst auf DVD gesehen. Kann ich nicht mehr zu 100% rekapitulieren. Aber ja, schöner Film. Schönes, nostalgisches, kleines 80er-Jahre-Ding.
Genau, und ich hatte ja gesagt, ich wollte noch kurz zu den Regisseuren was sagen. Also unseren David Allen, er ist der Regisseur von Puppet Master 2. Unser Jean-Carl Büchler, den wir eben erwähnt haben, ist zum Beispiel der Regisseur von Troll oder auch von Freitag der 13.7. Michael Karp hat mir nichts gesagt, ist jemand, der an Robocop gearbeitet hat, an Abyss. Peter Manoogian, den kennt man aus Destroyers, hatte ich letztens erst gesehen und eine Kritik drüber geschrieben, auch ein schöner Empire-Titel. Ted Nicolaou, über den hatten wir ja jetzt letztens erst gesprochen, in unserer 90er-Jahre-Fortsetzungs-Folge.
Der Kollege, der Karl Büchler war auch dabei, ne?
Genau, der war auch dabei, ja, genau, ja. Richtig.
Also das sind und natürlich Ted Nicolaou.
Ja, genau, das sind dann im Grunde die Leute, die wir halt alle dann später bei Full Moon immer wieder irgendwie erleben, entweder hinter der Kamera als Regisseur oder als jemand, der bei den Effekten dabei ist. Ja, Steve Stafford, Double Edge hat mir nichts gesagt und Rosemary Toko, Underground in LA, auch nicht, keine Ahnung. Jedenfalls ist das Konzept auf jeden Fall schön. Es hat mich jetzt so inhaltlich nicht wirklich abgeholt, aber rein visuell und von dem, was ich gesehen habe, ja, war ich damit auf jeden Fall glücklich.
Du, ich habe jetzt, wie eingangs schon erwähnt, die Wicked Blu-ray nicht vorliegen. Was kannst du was zum Bonusmaterial sagen?
Genau. Ja, also wir haben ja, glaube ich, die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Mediabook-Covern. Wenn es vier sind, tut es mir leid. Ich meine, es sind nur drei. Wir haben ein 24-seitiges Booklet mit einem Essay von Christoph N. Kellerbach. Wir haben drei verschiedene Versionen des Films. Also man hat da die Möglichkeit, die Kinofassung zu gucken, eine Vorabfassung und eine internationale Version. Es ist teilweise so, dass die Storys eine andere Reihenfolge haben. Also die Fassung, die ich jetzt gesehen habe, die hat quasi mit der Science-Fiction-Folge geendet, die so ein bisschen auf Tatooine gemacht war, mit so einem Rennen, so ein bisschen Mad Max Star Wars. Die ist teilweise aber auch manchmal wohl in der Mitte angesiedelt. Wir haben einen Audiokommentar mit Jeffrey Byron und wir haben einen Audiokommentar von Dr. Kai Naumann und Laurent Umanisek. Und wir haben ein Interview mit Peter Manoogian, wir haben ein Interview mit Jeffrey Byron nochmal, wir haben den deutschen VHS-Vorspann, den Originaltrailer, einen alternativen Trailer und eine Bildergalerie. Also es ist auf jeden Fall ziemlich gut ausgestattet, das Ganze.
Was einiges geboten, auf jeden Fall.
Ja, genau, liegt auf Blu-ray und DVD vor.
Auf zu einem, wie ich finde, ganz großen des Genre-Kinos, zu Stuart Gordon und seinem 1989er Film Robot Jocks. Wie ich finde, eine ganz nette Mischung aus Postapokalyptik, so Transformer-mäßigen Kämpfen, Mecha-Kämpfen, bisschen Prise Cold War-Nostalgie. Ich habe den jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, lange Zeit nicht mehr gesehen, habe aber diese Kämpfe, diese Roboterkämpfe und zwischen den Piloten, die sind, ich glaube, Jocks heißen sie tatsächlich, deswegen Robo-Jocks, sehr gut in Erinnerung und meine mich daran zu erinnern, dass da auch nur noch, glaube ich, weltweit zwei Supermächte gibt, die verfeindet sind. Aber du hast ihn ja gerade gesehen, von daher ja, kannst du das wahrscheinlich ein bisschen definierter erzählen.
Genau, ich schreibe mal in die Inhaltsangabe. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Nach einem Atomkrieg, der nun schon 50 Jahre zurückliegt, haben sich die Weltmächte dazu entschlossen, einen anderen Weg zu gehen, um für Rohstoffe zu kämpfen. Riesige Roboter, gesteuert von Robot-Jocks, kämpfen in Arenen gegeneinander und zeigen, wer der Stärkere ist. Einer dieser Robot-Jocks ist der Amerikaner Achilles, der gegen den Sowjet Alexander antreten muss. Ich glaube, man hat tatsächlich nicht mal gesagt, dass es ein Sowjet ist, sondern wir haben halt einfach hier diese Ostmacht und die Westmacht und
Kommunisten.
Genau. Ja, das ist tatsächlich interessant, weil wir sind ja hier 89, wir sind ja kurz vor dem Ende des Kalten Kriegs. Und während viele Action-Regisseure in dieser Zeit natürlich das Ganze noch mit ihren eher reaktionären Filmen weiter irgendwie befeuert haben, habe ich das Gefühl, dass Stuart Gordon hier bewusst, vor allem gegen Ende, einen doch eher versöhnlicheren Weg gehen möchte, was den Film in dem Punkt auf jeden Fall schon mal positiv gemacht hat. Denn vorher bedient er sich natürlich schon sehr hart in Klischees.
Ja, absolut. Ich fand es überraschend, dass Gordon, der bis zu dem Zeitpunkt hauptsächlich für Horrorfilme, wie eben erwähnten Reanimator bekannt war, sich mit Robo-Jocks so unverhofft Ende der 90er so ein neues Genre für ihn gewagt hat. Wir hatten ja schon mal vorab so ein bisschen geschnackt und du sagtest, das war die große Transformers-Zeit in den Kinderzimmern. Bei mir ist das komplett vorbeigegangen, dieses Transformers-Ding. Von daher war ich also ein bisschen überrascht.
Das passt, weil also Transformers ist von 84. Ich bin Baujahr 81. Transformers war dann halt auch so Mitte bis späte 80er Jahre. Das fiel so rein in die Zeit mit Turtles oder auch mit He-Man, The New Adventure. Und ich weiß, dass ich von Transformers nie beeindruckt war. Und ich hatte auch keinen Transformer in meinem Spielzimmer so oder beim Kinderzimmer. Von daher, ich habe das auch nicht als Serie im Fernsehen mir angeguckt, aber ich habe das natürlich wahrgenommen und mitbekommen. Und so habe ich dann vorgestern, als ich den Film gesehen habe, ist mir das direkt eingefallen, wo ich dachte, so 89, das passt halt einfach da rein. Das war halt einfach so die Zeit, wo auf RTL dann diese ganzen Zeichentrickserien liefen und so. Und man damit einfach so ein bisschen sozialisiert wurde. Und gleichzeitig habe ich halt auch an diese 70er Jahre japanischen Monsterfilme gedacht, ne? Diese Godzilla-Filme, wo dann halt dann auch schon mal, ja, genau, und wo dann halt ja auch schon mal Roboter und sowas dabei sind. Und so denke ich mal, ist das irgendwie so eine Art Zusammenspiel für Stuart Gordon gewesen, beziehungsweise für Charles Band, der hier ja auch als Produzent wieder dabei ist. Also ist ja auch wieder ein Empire-Titel. Und vielleicht war das einfach zu der Zeit mal kurz angesagt. Ne? Ich meine, wir hatten da ja einige Sachen. Terminator, Universal Soldier. Wir hatten dann sowas wie hier Moon 44 vom Emmerich. Roboter.
Das ist schon weit entfernt von dem hier. Ja, okay.
Ja, der Oberbegriff Roboter. Ich denke, eher die Technik, okay. Ne? So, Aliens, die Rückkehr, hat ja auch so ein bisschen diesen, ja, ich weiß es, ich meine, wir haben die 80er Jahre, Star Wars und so, da war überall sowas, aber das ist natürlich schon hier sehr spezialisiert, weil der Film sich ja auch letztlich auch nur darauf konzentriert, ne?
Ja. Ja, man merkt dem Film an, dass er in vielen Bereichen wirklich auch ambitioniert ist, in den Bereichen, in denen er sich bewegt, wie du gerade sagtest, aber gleichzeitig auch, das sieht man leider auch durch das geringe Budget, limitiert wird. Aber nichtsdestotrotz finde ich, muss man Stuart Gordon hier Respekt zollen, beziehungsweise dem gesamten Special Effects Team oder wer auch da alles mitgearbeitet hat. Denn trotz dieser B-Movie-Prämisse, ich mag dieses Wort B-Movie eigentlich nicht, aber ja, mir fällt jetzt auch kein besseres ein, haben die hier wirklich das Beste herausgeholt, denn visuell ist es wirklich eine beeindruckende Welt und tolle praktische Effekte und mein Herz geht ja immer auf bei Stop-Motion-Technik.
Ja, und das sieht auch toll aus.
Wirklich. Ja, genau. Diese Roboter-Szenen, die stechen hier wirklich hervor, haben auch heute noch einen sicher gewissen nostalgischen Charme, aber ja, wie eben auch schon erwähnt, erinnern eben an diese alten Kaiju-Filme. Das macht immer noch sehr, sehr viel Spaß.
Und es liegt halt auch so ein bisschen in der Natur der Sache, dass Roboter nun mal auch so ein bisschen klobig sind, denn das könnte man jetzt den Action-Szenen vorwerfen, sie bewegen sich sehr langsam und so, aber ja, das sind natürlich Maschinen und dafür, dass das ja alles Modelle sind, die auch maßstabgetreu wirklich sehr gut geraten sind, ist das schon teilweise eine sehr schön fast fließende Bewegung und ja, gut, ich meine, wir haben am Anfang einen Kampf und wir haben am Ende einen großen Kampf und das, was in der Mitte stattfindet, ist halt eben das, was nicht ganz so gelungen ist. Und so würde ich sagen, ist der Film auf jeden Fall, also der Film sieht immer gut aus, das kann man schon mal sagen. Der hat ein super Design, allein auch die Klamotten, die unsere Robot-Jocks anhaben oder diese Klamotten in dieser Welt, das ist ja alles so ein bisschen totalitär und so komische Uniformen in Rot, ist so ein bisschen Nazi-Ästhetik, die sich da mit reinspielt. Die Russen sind eher so ein bisschen ins Gelblich tendierende, aber das sieht alles super aus und man merkt auch, dass sich da Gordon wirklich irgendwie bemüht hat, irgendwie so eine komplette Welt zu erzeugen oder ein neues System zu erschaffen. Und war das nicht damals bei Rollerball auch so, dass diese Sportgeschichten tatsächlich so politisch höher gestellt wurden, dass man so, na, auch fast keine Kriege mehr geführt hat?
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass die Sportler selber sehr, sehr privilegiert gelebt haben in der Gesellschaft.
Ja, weil das ist ja hier auch so. Also die werden ja richtig abgefeiert, die beiden. Und nachdem dann am Anfang dieser schwere Unfall passiert, bei dem viele Zuschauer auch sterben, einer der wenigen Gore-Effekte hier, ist ja unser Achilles jemand, der irgendwie dann da aussteigen will aus diesem Programm. Und dann haben wir quasi so eine Art Vasquez für Arme, die sich hier behaupten will mit den anderen Robot-Jocks, ja. Und die werden dann quasi so trainiert und das ist dann alles so ein bisschen. Ich bin bei sowas immer schnell raus, weil ich das immer. Ich mag sowas einfach nicht. Ich möchte sowas.
Wenn man schon die Original-Vasquez so nicht mag, ja, so wie ich, dann ist man hier erst recht raus, ja.
Gibt's eigentlich bei Traumstadt überhaupt einen, der Vasquez mag?
Ich weiß gar nicht. Sind wir alle vereint in Sachen Vasquez-Hater?
Ich glaube schon, ja.
Robert Jocks, toller Film. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wenn man sich die Filmografie von Stuart Gordon anschaut, ja, was der für unterschiedliche Sachen rausgehauen hat. Ja, auch später im Spätherbst seiner Karriere noch ein paar richtig gute Thriller geschossen hat. Toller Regisseur, der meiner Meinung nach bis heute ganz, ganz arg unterschätzt wird immer noch. Also ich meine, kennt ja keiner außer die so einen Kram gucken wie wir.
Ja, das Interessante dabei ist, und da frage ich mich, ob das jetzt hier auch alles etwas bewusst überdehnt und überzogen war, denn wenn wir uns Reanimator angucken, From Beyond angucken, auch Dagon, dann haben wir ja nicht nur monströse Horrorfilme, sondern auch immer so einen bizarren, schwarzen Humor dabei, der bei Gordon nie stört, finde ich. Also manchmal ist es vielleicht so ein bisschen zu viel, aber so grundsätzlich finde ich, ist das gut, weil sich das halt mit diesem Ekelhaften, was er so gut darstellen kann, sehr gut anpasst. Also es fühlt sich immer unangenehm an, auch wenn es einen manchmal schon mal so ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Und hier ist natürlich nichts von all dem zu spüren, stattdessen halt diese überzogenen Charaktere, diese an sich schon überproportionierte Idee, diese großen Roboter Ende der 80er Jahre ohne Einsatz von CGI und irgendwas, was in dieser Form da ja auch noch gar nicht ausgereift war, ne? Also ich meine, bei Star Wars hat man ja auch mit Modellen gearbeitet und all dem. Und das ist hier im Grunde auch, nur bezieht sich das auf zwei Kampfroboter. Und das ist einfach 89 ein bisschen sonderbar, aber es wirkt halt hier sehr schön. Also man merkt einfach, dass die Liebe für all das, und das merkt man ja, bei Gordon immer.
Immer.
Und er hat dann ja auch noch einen der wenigen Gefängnisfilme gedreht, die ich mag. Das ist definitiv nicht so.
Und auch
noch
mit Christopher Lambert, wie kann das
denn
sein?
Das ist doch verrückt so, ne? Fortress die Festung, 92, ne? So, und dann gab es doch noch
Film.
Diesen Film mit Dennis Hopper, diesen Science-Fiction-Space-Truckers.
Ja, ja, auch von Wicked Vision so gekommen.
Ja, stimmt. Ja, ja,
den genau, habe ich damals auf dem Fantasy-Film-Festival gesehen, auf der großen Leinwand, und war ganz happy, als Wicked den gebracht hat.
Okay, ich kenne den nicht.
Der ist einfach auch, der ist überdreht, aber der macht einfach Spaß. Das ist einfach so ein bisschen, ja, nicht wie kriegt der Eispirat mit Blut, weil so blutig ist der mir auch gar nicht, aber der ist einfach in seinem Gagaismus sowas von drüber, dass der schon wieder Spaß macht.
Okay,
aber also ich habe auch einen Softspot für Stuart Gordon.
Ja, definitiv. Also da ist eigentlich fast nichts Schlechtes gekommen. Und
jetzt ja, bald kommt dieser Stuck, ne? Der ist in Deutschland, glaube ich, bis dato nur auf DVD rausgekommen. Ich habe die US Blu-ray, oder ist es UK? Auch egal. Über auch ein ganz toller Thriller über diese Lady, die war es betrunken, ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen, einen anfährt, und der bleibt vorne in der Windschutzscheibe hängen. Und die nach einer warmen Begebenheit. Und die fährt mit dem nach Hause in ihre Garage, schließt die Garage zu, und dieser Typ hängt da drin, und irgendwann stellt sich heraus, der ist gar nicht tot, der lebt noch.
So ein bisschen wie diese Creepshow 2-Folge mit dem Anhalter.
Mhm. Ja, ja. Wanna see something really scary? Ja. Genau. Mehr darf man dazu auch gar nicht verraten, aber der ist auch sehr zu empfehlen. Dann hat er noch Edmonton, ich glaube Edmonton hieß er, gemacht. Auch ein toller Thriller.
Und also Ants, ne? King of Ants.
King of the Ants, glaube ich.
Oder der King war auch bitter. Ants, ja.
Den habe ich auf DVD hier noch irgendwo rumfliegen. Ja, der war auch richtig bitter. Mhm.
Er hat so seine Karriere in unterschiedliche Genrephasen aufgeteilt, könnte man fast sagen, ne?
Ja. Also, ja. Ja, er hat wenig Horror nachher im letzten Viertel gemacht, das stimmt allerdings. Ich glaube, so Dagon war einer der letzten.
Naja, vermutlich. Aber dabei muss ich auch mal sagen, ich verwechsel Stuart Gordon auch gerne mit Brian Usner, weil die ja auch gerne zusammen irgendwie gemacht haben, ne? So, und so finde ich, können beide auch ganz toll nebeneinander stehen. Ich würde sagen, ich hatte hier tatsächlich 80 sehr gute Minuten, also sehr unterhaltsame Minuten, bis auf diese Figuren. Die haben mich wirklich komplett kalt gelassen. Also eigentlich hätte man auch hier nur Roboter haben müssen. Und da hätte ich mich wahrscheinlich noch besser unterhalten gefühlt. Aber ja, die müssen halt gesteuert werden. Es muss so ein bisschen Randgeplänkel geben. Man geht jetzt nicht großartig auf die Rohstoffknappheit ein. Man geht auch nicht großartig auf diese politische Situation ein. Man hört davon und nimmt das so ein bisschen mit, um sich halt irgendwie so den Rest vorzustellen. Aber ansonsten hat man hier so ein bisschen Pathos, Heldengeschwafel. Und ja, die Darsteller Gary Graham, Paul Koslow und Anne-Marie Johnson, die haben ja alle nichts gesagt, was natürlich irgendwie auch schon ein bisschen dafür spricht. Aber wir haben zumindest mal ganz kurz Jeffrey Coombs, und das ist immer gut.
Ja.
Ja, aber wirklich nur ganz kurz.
Ja, nichtsdestotrotz, ja, durchaus zu empfehlen, Robert Jocks.
Genau, das Mediabook auch wieder sehr schön und auch wirklich extrem umfangreich. Wir haben zusätzlich den Film Robot Wars auf Blu-ray dabei liegen. Das ist so eine mehr oder weniger Fortsetzung. Ich weiß nicht genau, inwieweit man das jetzt als Fortsetzung zählen kann. Er ist dabei. Er hat auch das nötige Bonusmaterial. Also der Film ist ja damals bei Wicked Vision separat schon mal erschienen in der Full Moon-Reihe. Ja, da ist das Bonusmaterial halt auch zu dieser Disc dabei. Aber was Robert Jocks angeht, haben wir einen Audiokommentar mit dem Regisseur Stuart Gordon. Wir haben einen Audiokommentar mit Paul Gentry, Mark Rappaport und Paul Jessel. Und wir haben wieder einen Audiokommentar von Dr. Kai Naumann und Laurent Omanisek. Und wir haben A Look Back, ein Interview mit Paul Koslow, Crash and Burn, ein Interview mit Gary Graham, Her Name is Athena, Interview mit Anne-Marie Johnson, The Scale of Battle, Interview mit Dave Allen, und wir haben noch zusätzlich viele weitere Interviews. Ich möchte sie jetzt hier nicht alle auflisten, könnt ihr euch ja angucken, und wir haben auf jeden Fall noch Illustrationen über den Film, wir haben Behind-the-Scenes-Material, wir haben den Werbetrailer und Trailer für die deutsche und englische Veröffentlichung. Also auch hier ist wieder alles am Start, was man braucht, um glücklich zu werden. Und das Mediabook sieht auch sehr schön aus. Auch hier gibt es, glaube ich, 3 unterschiedliche Motive. Ihr hört, ich bin nicht so der Motiv-Auskenner. Aber das Motiv, was man uns zugeschickt hat, ist, glaube ich, auch das deutsche Videomotiv mit dem Roboter vor einem Feuermeer. Und das ist auch genau das Motiv, was ich mir ausgesucht hätte.
Abschließend sei vielleicht nochmal jedem, der sich so ein bisschen mehr mit Stuart Gordon beschäftigen will, sein seine Autobiografie, seine Memoirien, Naked Theater and Uncensored Horror, empfohlen. Das hat er tatsächlich noch vor seinem Tode zu Ende geschrieben, ist vor einem halben Jahr veröffentlicht worden, mit einem sehr, sehr schönen Vorwort von Brian Usner. Ich weiß nicht, ob es schon auf Deutsch gibt oder ob es jemals auf Deutsch erscheinen wird, aber all die der englischen Sprache mächtig sind, sei dieses Buch empfohlen. Ein wirklich schönes Buch, was Stuart Gordon tatsächlich auch selbst geschrieben hat.
Sehr selten, dass das überhaupt passiert, so in dieser Szene, ne?
Ja, ja. So.
Ja.
Machen wir weiter.
Ja, ich könnte fast mit dem Fazit anfangen, aber der Reihe nach. Ich habe mir Abraxas, Retter des Universums, angeguckt. Abraxas, Guardian of the Universe, Kanada, USA, 1990, Regie, Damien Lee. So, mal abgesehen davon, dass ich von diesem Film noch niemals was gehört habe vorher, also bevor diese Ankündigung von Wicked Vision gekommen ist, dachte ich mir, okay, das liest sich jetzt erstmal alles so wie ein Film, dem ich grundsätzlich aufgeschlossen wäre, weil man ja auch denkt, so, oh, klingt so ein bisschen nach Terminator und man liegt gar nicht so falsch. Aber ich schalte mal in die Inhaltsangabe rein, damit wir uns ein bisschen was vorstellen können, falls auch ihr von diesem Film noch nie gehört habt. Einst waren Secundus und Abraxas gemeinsame Herrscher des Universums. Doch Secundus strebte nach noch mehr Macht und Unsterblichkeit. Er reist auf die Erde, um sich fortzupflanzen, was ihm auch gelungen ist. Eine Frau wurde durch eine extraterrestrische Befruchtung mittels Handauflegen schwanger. Doch das blieb nicht folgenlos. Secundus konnte schließlich von den sogenannten Aufspürern seines Planeten verhaftet werden, während Abraxas den Auftrag hatte, das Baby zu töten, dem er sich allerdings widersetzte. 5 Jahre später bricht Secundus aus, um seinen Sohn auf der Erde zu suchen, dicht gefolgt von dem Aufspürer Abraxas, der ihn aufhalten soll.
Ja. So, Jesse Ventura Hauptrolle. Wir wünschen euch einen schönen Abend.
Ja, das ist tatsächlich genau das Ding. Wir haben hier Jesse Ventura und wir haben Sven Ole Thorsen. Und ich sag dir, beide tun sich nichts. Beide sind ja auch schon mal bei Running Man aufgetreten. Ne? Also,
ja, aber
den
nur rumgehupft.
Schon? Genau, nur rumgehupft. Und da waren sie ja auch im Grunde so, da passte das auch. Ich meine, gut, Sven Ole Thorsen war ja da unser Bodyguard von dem Moderator. Ihr könnt euch auch unsere Running Man Folge mal anhören, wenn ihr da Interesse dran habt. Dann gehen wir da auch nochmal drauf ein, auf die Leute. Arne kannte ja Jesse Ventura vom Wrestling sowieso. Ich habe früher WWF geguckt. Ich glaube, da war Jesse Ventura nicht dabei. Deshalb musste ich mir den quasi später erst erarbeiten. Mit Abraxas dachte ich mir, warum hast du das überhaupt je getan? Dir den Namen und ein Gesicht dazu erarbeitet. Denn es ist wirklich gruselig, was man hier dem Zuschauer antut. Jesse Ventura und Sven Ole Thorsen, ja.
Beide haben Charisma von einem Toastbrot, ja.
Also das ist wirklich schlimm. Ich hatte wirklich gedacht, hat derjenige, der die Idee hatte, den Verstand verloren oder nur eine absurde Art von Humor zum Ausdruck bringen wollen? Denn das Schlimme ist wirklich, der Film sieht wirklich toll aus. Der ist wirklich richtig gut fotografiert. Der hat ein super Schneesetting. Wir sind hier in Kalifornien und Kalifornien und Schnee ist ja sowieso schon mal relativ selten. Ich hatte eben schon mal gesagt, die Bildqualität ist wirklich richtig gut. Und das hebt den Film auch qualitativ wirklich in einen sehr, sehr guten Bereich. Und auch die Farben sind toll. Wir haben auch ein paar nette Lasereffekte, ja, so.
Aber Björn, wir stolpern hier ja von so einer uninspirierten Actionsequenz zur nächsten, ja. Ohne wirklich Spannung, ohne Dramatik, ja. Dann diese, also erstmal wirkt alles wirklich repetitiv, also wiederholend, ja. Dann dieses hingekotzte emotionale Momente, wenn du zwischen Abraxas und diesem Jungen da, diesem menschlichen, das ist so kitschig.
Ich ist wirklich schlimm.
Ich habe den jetzt ewig nicht gesehen, aber jetzt, als du den da angekramt hast, ja, und ich mich da nochmal reingelesen habe, da kam alles wieder hoch, was ich wahrscheinlich in jahrelangen und etlichen Stunden Psychotherapie versucht habe zu verdrängen. Das
Schlimmste dabei ist ja, und da habe ich mich wirklich gefragt, was war denn da los, wenn ich einen Wrestler habe und einen Bodybuilder, wie kann ich die beiden denn, also wie kann ich das denn nicht ausnutzen, wie kann ich denn die beiden nicht wenigstens in vernünftige Kämpfe verwickeln? Die laufen wirklich hinterher, am Anfang, da gibt es so eine Verfolgungsjagd, da liegen irgendwie vielleicht 10 Meter Abstand zwischen den beiden und man hat das Gefühl, irgendwie so zwei so Leute, zwei Freunde im Wald, die spielen irgendwie Fangen. So, ach komm, so spontan, ihr rennt mal hinter mir her. Und so sieht das auch, so ist das auch inszeniert dann. Ne? Also, obwohl der Film eigentlich gut aussieht, aber die Action, also da ist gar nichts, überhaupt nichts. Nicht mal dann, wenn geschossen wird oder irgendwas. Das ist so schlimm. Ich saß da wirklich da und hab mit dem Kopf geschüttelt, weil ich das nicht glauben wollte, dass mir das eigentlich sonst in so sämtlichen Variationen und mit anderen Darstellern und einer anderen Musik und alles wahrscheinlich wirklich gut gefallen hätte, aber nicht in diesem Rahmen und nicht mit diesen Leuten und auch dieser fürchterliche Score von Carlos Lopez.
Ja,
das ist so wie so ein billiger Porno. Echt, das ist eine Katastrophe.
Die Dialoge, so ganz viel gestelztes Rumgestotter, unglaubwürdig.
Ja, und manchmal versucht man es dann ja auch mit Humor. Das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Da ist dann unser Sekundus, unser Griesgram Sven Ole Thorsen, ist dann in so einem Diner und bestellt irgendwie ein Frühstück oder irgendwie, er ist ja auf der Erde und weiß jetzt gar nicht so, was da ist und keine Ahnung. Und dann serviert sie ihm nachher irgendwie die Rechnung und er denkt so, den Kassenzettel, den könnte man irgendwie auch essen und sagt dann, lecker oder irgendwas. Und ich dachte so,
fand ich es nicht lustig?
Es ist nicht lustig. Es passt halt auch einfach nicht da rein. Warum soll da jetzt Humor eingebaut werden? Ich meine, das ist so ähnlich wie bei Terminator 2, wo Arnold Schwarzenegger irgendwann mal komisch grinst. Ne, das werde ich dem Film auch immer vorwerfen. Aber da ist wenigstens der Rest geil. So, ne? Aber hier ist ja nichts geil und dann kommt man mit so einer Scheiße auch noch um die Ecke. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, das ist einfach wirklich mal das allerletzte, ist wahrscheinlich mitunter der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich habe viele Filme dieses Jahr gesehen.
Ist ja auch schon September, von daher. Es tut mir voll leid, weil, also Wicked hat sich da ja durchaus Mühe gegeben, offensichtlich diesen Film auf Scheibe zu pressen. Und es ist ja auch, ich bin mir auch sicher, es gibt Abnehmer, weil wenn die davon nichts verkauft hätten, dann, ja, also keine Ahnung,
Jesse was ich sagen soll. Jesse Ventura-Fans, ne, werden da sicher zuschlagen.
Was sind denn das? Nee, ich sag, nee, also ja, dann freue ich mich für die.
Ich weiß nicht, wen das sonst anspricht. Also dieser Damien Lee, der sagt mir nichts. Ja, Jesse Ventura, den brauche ich jetzt auch nicht.
Jesse Ventura ist doch der aus Predator auch, ne? Mit dem
auch, ja, auch.
Mit,
ja.
Mit hier The Old Painless, das Ding, das sich da so dreht, ne?
Ich würde mal sagen, der geht ja auch durch den ganzen Schlamm und so was unter, ne? Weil bei Predator, die Leute, die da sind, die sollen ja auch gar nicht anders sein.
Genau, der soll ja auch jegliche Klischees sein.
Ne? Genau. Ja. Aber hier ist der ja ein Überwesen, ja, ein Überwesen mit einer Zelle im Gehirn oder was. Eine Überkartoffel, ja, das passt es. Über Kartoffeln.
Space Potato Ventura, ja, vielleicht.
Also das ist
es tut mir voll leid. Ich kann an dem Film auch kein gutes Haar lassen und ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die finden den super, aber gibt eben auch Leute, die finden der Exorzist scheiße. Aber
und Believer gut.
Ich hoffe, ich treffe nie so einen.
Genau, und um das ein bisschen positiver nochmal auslaufen zu lassen. Ja, also die Leute, die wirklich Spaß dran haben, die bekommen mir wenigstens auch eine ordentliche Qualität geboten. Also das muss ich nur mal sagen, der ist wirklich toll. Leider ist hier bei den Extras sehr, sehr mau. Da haben wir eigentlich nur einen Originaltrailer dabei. Wir bewegen uns hier auch im Rahmen einer Scanavo-Hülle, also so eine Softbox. Die ist ja schön gestaltet, so da kann man nichts Negatives sagen. Und für so einen Film reicht das auch. Also ja. Da kann man froh sein, dass man jetzt da nicht irgendwie vor der Wahl steht, irgendwie sich eins von 5 Mediabooks auszusuchen.
Ja, soweit zur sehr, sehr großzügigen Wicked Vision Gabe. Sagt man das so? Gabe?
Spende.
Spende. Spende ist es ja auch nicht, weil ist ja quid pro quo quasi gerade.
Ja, Lieferung.
Lieferung. Auf jeden Fall nett.
Genau, ja, wunderbar. Vielen Dank an dieser Stelle und
ja, auch von mir.
Von daher schöne Grüße.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich diesen Übergang jetzt schaffe zu Dogman von Luc Besson. Wie gesagt, ich war in Frankreich und ich war 10 Tage in Frankreich, habe 13 Filme tatsächlich digital mitgenommen. Ich habe auch ein paar geguckt, muss ich zugestehen. Abends aber immer. Tagsüber habe ich tatsächlich Kultur, Leben, Essen und Alkohol genossen. Manchmal alles gleichzeitig. Und ich habe aber gedacht, wenn ich schon in Frankreich bin, dann gucke ich mal irgendwie nach ein paar französischen Filmen. Und da ist mir eben genannter Dogman der letzte Film oder der neueste Film von Luc Besson aus dem Jahr 2023 untergekommen. Luc Besson, ich mochte den mal sehr. Der hat eine gute Serie zu Beginn seiner Karriere hingelegt mit Subway. Das haben wir wieder Christopher Lambert. Mhm. Dann kam Nikita, den ich eben immer noch sehr, sehr liebe. Leon, der Profi, kam dann irgendwann. Nee, der kam, glaube ich, im Rausch der Tiefe, kam irgendwie dann vorher noch, den ich auch sehr, sehr toll finde, wo ich mir übrigens einen Soundtrack auf Vinyl in Frankreich gekauft habe. Naja, egal. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann mal, irgendwie ging es dann los mit das fünfte Element. Das war, glaube ich, schon 99 oder 98 mit Bruce Willis und die nachher nur noch Resident Evil Filme gemacht hat.
Mila Jovovich.
Genau. Ja, naja, ja. Es ging so ein bisschen bergab mit ihm, irgendwie auch qualitativ, zumindest in meinen Augen. Und jetzt hat sein neuester Film Dogman, der lief letztes Jahr auf dem Fantasy Film Festival, so ein bisschen, naja, irgendwie hat ich Bock drauf. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Worum geht's bei Dogman? Wir treffen direkt zu Beginn des Films auf Douglas Munro. Ganz, ganz toll gespielt von Caleb Landry Jones. Der wird in einem trägerlosen Kleid mit blonder Perücke und so einer ganz grellweißen Gesichts-Make-up von der Polizei in seinem Auto festgenommen und wird einer ganzen Reihe von Morden und Serie von Einbrüchen beschuldigt und wird aufgrund seines Aussehens und der Tatsache, dass er den ganzen der Feds und Vans, und sie eigentlich ein Serienkiller-Van, wie man ihn auch aus Schweigen der Lämmer und Hunderten von anderen Filmen kennt, der hat den ganzen Van hinten mit Hunden voll. Und der wird einer Psychiaterin irgendwie vorgestellt, im Gefängnis natürlich, und die heißt Evelyn. Und Doug erzählt ihr von seinem Leben. Das heißt, wir sehen alles rückblickend. Wir sehen, wie Doe, der mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesen ist, eine ganze Reihe von Rückschlägen, Tragödien hinnehmen musste. Der wurde von seinem super krass gewalttätigen Vater und älteren Bruder aufgrund von so Nichtigkeiten zu den Hunden ins Außen, ins Gehege eingesperrt und ist da geblieben auch. Und hat sich deswegen so von der Gesellschaft entfremdet. Hunde sind eben seine Liebe und die ist signifikant größer als die zu Menschen. Und der lebt jetzt als junger, erwachsener Mann in so einer, ja, der ist ein Underdog. Der lebt in so einem verlassenen Fabrikgelände mit seinen ganzen Hunden, die er trainiert, die Einbrüche für ihn machen. Und er tritt als Transvestit in so einem Varieté auf. Das klingt, und das klang auch erstmal beim Lesen für mich, ganz arg so, ach guck mal, jetzt wir machen jetzt was ganz Diverses eben, was ja nicht verkehrt ist, um Gottes Willen, aber manchmal ist das dann so gewollt. Aber Luc Besson schafft es hier tatsächlich, das sehr, sehr glaubhaft und sensibel zu inszenieren. Und das liegt auch definitiv an der wirklich tollen Performance von Caleb Landry Jones, der diesen Douglas Munro mit seinen ganzen Hunden und seinen inneren Geister, mit denen er zu kämpfen hat, wirklich grandios darstellt. Der dritte Akt in dem Film, also so das letzte Viertel eigentlich, da verliert er sich so ein bisschen aus dem Fokus. Das franzt dann so thematisch ziemlich arg aus und wird dann eher zu einem 0815 Gangster-Actionfilm. Das fand ich so ein bisschen schade, weil bis dahin hat der Film mich wirklich, ja, nicht fasziniert, das ist jetzt zu hoch gegriffen, aber super gut unterhalten. Und ich war, ja, es war einfach so, die Zeit verflog einfach, weil er einfach unfassbar gutes Entertainment hingelegt hat. Aber so im Nachgang, ich habe noch mal ein bisschen länger über den Film nachgedacht, ist jetzt nicht, was ich mir zwingend ins Regal stellen würde, aber definitiv einer der besseren Luc Besson-Filme der letzten 10, 15 Jahre. Und wirklich schön fotografiert, schön musikalisch untermalt. Ich habe mir leider nicht notiert, wer da den Score gemacht hat, hat einige Härten, insbesondere zu Beginn. Also Gewalt mit Kindern ist immer ein bisschen schwierig. Guter Film, ungewöhnlicher Film, einfach auch, weil er wie atypische Geschichte erzählt. Aber mich hat er, ja, wie gerade eben schon gesagt, bestens unterhalten, auch wenn er am Ende so ein bisschen die Puste ausgeht, ist Dogman von Luc Besson Film. Den kann man sich gut und gerne mal abends oder auch mittags oder morgens anschauen.
Sehr schön. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Bei solchen Geschichten bin ich eigentlich immer dabei. Erinnert mich aber auch so ein bisschen an den Film Baxter. Willard.
Achso, Baxter, okay.
Ja, Willard auch, ja, ja.
Auch, ist genau, so ähnlich, auch
sowas. Ne? Ja. Ja, sehr interessant. Ich weiß gar nicht, bei Luc Besson bin ich tatsächlich auch irgendwann raus gewesen. Ne? Also in Nikita kenne ich, Subway finde ich auch ganz toll. Den habe ich auch erst vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen und war direkt begeistert, weil er im Grunde genau das geboten hat, was ich erwartet habe. So, das war so, und das war ja wieder Christopher Lambert. Ne? Also,
Genau. Ja, ich glaube, was ich persönlich so ein bisschen schade finde bei Luc Besson ist, dass er so amerikanisiert, das klingt jetzt erstmal total rassistisch, aber dass er sich eben so vom Stil her dem europäischen Kino entfernt hat, zumindest in meinen Augen. Und hier ist er wieder viel, viel näher dran, insbesondere am französischen Kino, auch wenn der Film auf Englisch gedreht wurde. Aber wenn man den letzten großen Film, den ich von ihm gesehen habe, war hier Valerian in the City of Thousand irgendwas. Dieser Science-Fiction-Film, der im optischen Augenschmaus war und auch unterhaltsam, aber eben amerikanisches Blockbuster-Kino war. Und dann hat er, glaube ich, noch mal so einen Action-Film gemacht mit Scarlett Johansson, Lucy, wenn ich mich recht erinnere, hieß der. Und davor, glaube ich, kam lange Zeit gar nichts Großes.
Ich war raus bei Das fünfte Element. Ich habe dem Film zweimal eine Chance gegeben. Ich habe den nicht ertragen.
Multipass.
Gary Oldman. Ne? ich glaube, dass auch das Film war einfach, ja, dass das Leon der Profi den so nach oben geschossen hat, weil das war ja im Grunde ein wirklich großer Erfolg, denke ich mal. Also es ist zumindest bis heute irgendwie, dass der sehr beliebt ist. Und der hat dann ja auch schon in New York, glaube ich, war es, gespielt. Mhm. Und so ist das vielleicht so eine Art Brücke gewesen, ne, zwischen dem französischen Kino, was ja so von seiner Handschrift da auf jeden Fall drin ist, weil der Profi ist ja auch eigentlich ein recht harter Film so. Ne? Und die Franzosen sind ja gerade, was ihre Thriller angeht oder Polizeifilme angeht, das ist ja schon oft sehr rau. Und ich finde, das hat er sehr gut da reingebracht noch. Aber er ist halt dann in New York angesiedelt und so hat man das Gefühl, man guckt einen amerikanischen Film. Und Das fünfte Element, das erschien mir schon immer so komplett amerikanisch. Da hatte ich nicht irgendwie sowas Europäisches oder, ne, das war so ein Film für die Augen. Und das hat mir damals überhaupt nicht gefallen. Mir hat der Humor nicht gefallen. Mir haben die Figuren nicht gefallen. Die Farben, das war mir alles zu viel.
Ja. Sind wir durch.
Sind wir durch, genau. Wir haben dann ja jetzt ja auch ja fast Oktober. Deshalb, wir können jetzt noch nicht genau sagen, was es gibt. Aber wir haben was Nettes geplant, weil ja Oktober und ja, es ist ja schon fast zum Ritual geworden, dass es auf jeden Fall immer irgendwas um Halloween herum gibt. Aber bevor es quasi 12 schlägt, sind ja auch noch einige andere Freitage hier. Von daher, ja, lasst euch einfach überraschen. Und hört uns, abonniert uns, kritisiert uns, schreibt uns an oder dreht uns den Rücken.
Oder schreit uns an.
Genau. Schreit uns an ist auch möglich, ja. Das hören wir ja nicht.
Genau.
Macht irgendwas oder ja, macht nichts.
Das wäre lieb. Ja, wir hören uns nächste Woche schon.
Genau. Wunderbar. Bis dann. Ciao.
Ciao.